kommst ja aus der Gastronomie. Was hast du aus der Gastro fürs Leben gelernt?
Number one, Menschenkenntnis. Also auch eine Fähigkeit, Leute recht schnell einzuschätzen. Und bisher habe ich die Erfahrung gemacht, dass in 95% der Fälle liege ich dann doch richtig damit. Weil einfach, wenn man in der Gastro arbeitet, der Durchlauf an Persönlichkeiten, mit denen man da zu tun hat, so immens groß ist, da hat man dann einfach eine sehr große Fallzahl. Und das hilft einem dann in Recruiting-Gesprächen oder wenn es darum geht, sich irgendwie zu überlegen, wen matche ich hier in einem Mentoring-Programm mit meinen Trainees. Und auch wenn ich dann nur irgendwie 20 Minuten mit den Leuten geredet habe, meistens reicht es dann doch, um zu wissen, wer passt da zu wem.
Hi, ich bin Annika und ich lade mir in diesem Podcast Menschen ein, die etwas richtig Gutes auf die Beine stellen. Für bessere Medien, für besseren Journalismus, am Ende für uns alle. Laura Bonnet kommt aus der Gastronomie, ist aber inzwischen beim Bayerischen Rundfunk, genauer bei PULS. Das ist das Angebot, was der BR speziell für Leute zwischen 15 und 25 Jahren macht. Laura leitet dort ein Talenteprogramm, denn es ist im BR genauso wie bei anderen öffentlich-rechtlichen Sendern auch. Die meisten JournalistInnen kommen aus der Mittelschicht und haben ganz klassisch studiert. Laura arbeitet daran, dass in die Redaktionen auch andere Menschen kommen, mit anderen Erfahrungen und Perspektiven. Zum Beispiel eine ehemalige Autoverkäuferin oder Leute, die mit sehr wenig Geld aufgewachsen sind. Ich möchte in dieser Folge herausfinden, wie sie das schafft, Menschen für den BR anzuwerben, von denen manche nicht einmal wussten, dass es den Sender überhaupt gibt. Und wir reden darüber, wie Bewerbungsgespräche aussehen, in denen es eben nicht um Lebenslaufstationen oder klassische Kompetenzen geht, sondern vor allem um Persönlichkeit. Ich bin Annika Schneider, Redakteurin beim Online-Magazin Übermedien. Ich bin überzeugte Optimistin und deswegen ist das hier Nice und Nötig, der Podcast für gute Ideen von Übermedien. Zum Schluss noch ein Hinweis, der Technikgott war uns bei dieser Folge leider nicht hold. Bitte entschuldigt, dass der Sound nicht ganz so gut ist. Als wir uns das erste Mal getroffen haben, da war das auf so einer Art Hängematte. Mhm. Oder so.
Stimmt.
Das war eine Journalistenkonferenz in Bonn im Juni. Und ich wusste, du arbeitest für den Bayerischen Rundfunk. Ich fand es spannend, ich wollte dich treffen. Und als du dann so auf mich zukamst und wir uns da in diese Hängematte in der Konferenz gechillt haben, Kaffee auf dem Schoß balanciert in meinem Fall, da dachte ich, okay, du bist heavy tätowiert. Ich habe mal beim BR, beim Bayerischen Rundfunk, ein Praktikum gemacht. Ich erinnere mich da an nicht so viele Tattoos. Mhm. Wie typisch bist du für den Sender, bei dem du arbeitest?
Ja, also das stimmt schon. Wirklich, wirklich gar nicht typisch. Das fällt dann vor allen Dingen natürlich im Sommer auf, wenn dann noch mehr irgendwie von besagten Tätowierungen zu sehen ist. Aber es wird, also ich bin bei weitem nicht mehr die Einzige. Und wenn ich jetzt denke, ich habe im Sommer 2018 hier im BR angefangen, mittlerweile ist auch irgendwie, was man hier durch die Kantine, durch den Innenhof laufen sieht, an Styles, an wie sich Leute ausdrücken in Kleidung oder eben durch Tätowierung oder durch Piercings, da bin ich nicht mehr die Einzige, die so ein bisschen aus dem Raster fällt, wie man sich sonst den BR vorstellt, zum Glück.
Würdest du denn sagen, du bringst selber Diversität in den Sender?
Ja, allein schon dadurch, dass ich, also ich habe zwar ein Studium an der FH, aber ich bin keine Journalistin. Also ich habe keine journalistische Ausbildung in dem Sinn gemacht. Ich komme aus dem Marketing, ich komme aus dem Kommunikationsbereich und...
Du hast Medienwirtschaft studiert, ne?
Genau. Also ich habe immer gesagt, so in meinem Jahrgang, ne, ich bin 91er Geburtsjahr, und als wir dann alle Abi gemacht haben, die eine Hälfte hat BWL studiert, die andere irgendwas mit Medien. Mich hat schon immer im Leben geprägt, dass ich nicht so gut an Entscheidungen treffen bin. Also habe ich halt beides gemacht und deshalb dann halt Medienwirtschaft. Mhm. Genau, und jetzt leite ich aber ja trotzdem ein Programm für eine journalistische Grundausbildung. Und das andere ist, meine Mama ist mit 6 Jahren nach Deutschland gekommen aus Spanien. Das ist natürlich noch ein Bereich, der mich auch mitgeprägt hat, irgendwie der Einblick in eine andere Kultur. Ja, also von daher, wenn man sich sonst oft, glaube ich, an den BR denkt, hat man, glaube ich, dann doch im Kopf, da ist jemand in Bayern geboren und aufgewachsen, mit Eltern, die in Bayern geboren und aufgewachsen sind. Dann hat man geisteswissenschaftliches Studium gemacht. Dann hat man sich irgendwann für einen journalistischen Werdegang entschieden, Volontariat gemacht. Und jetzt ist man halt hier beim BR und dann wahrscheinlich irgendwie da auch schon seit 15 Jahren. Und dann komme ich halt an mit, yo, ich habe vorher in Agenturen gearbeitet. Dann war ich noch ein Jahr lang irgendwie selbstständig in der Event-Gastro unterwegs gewesen. Und ich arbeite in einer Bar und ich bin tätowiert. Und ich habe Familie in einem anderen Land. Und dann habe ich auch noch irgendwie dunkle Locken und sowas. Hi, und ich bin jetzt irgendwie dafür zuständig, dass hier der Nachwuchs rankommt. Das ist natürlich ein bisschen disruptive, aber das ist ja auch schön und cool, dass das geht.
Du hast es gerade schon gesagt, du arbeitest auch in einer Bar, im Service, in einer Cocktailbar in München. Das müssen wir mal kurz zuerst klären, weil ich mich das sofort gefragt habe. Du machst deinen Arbeitstag im Bayerischen Rundfunk und dann gehst du abends noch kellnern oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also nur einmal die Woche oder maximal zweimal die Woche. Es ist Nebentätigkeit, Aushilfsjob mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Das mache ich jetzt seit 4 Jahren. Das war für mich eine Entscheidung, dadurch, dass ich in meinem alten Wohnort in Frankfurt halt immer diesen Gastrobezug hatte. Und dann bin ich nach München gezogen und das war eh alles so ein kleiner Kulturschock für mich, weil von Agentur und Eventbusiness und Gastrobusiness und dann arbeitest du auf einmal im BR. Und da war ich zwar auch im Marketing, aber es war halt doch ein bisschen sehr anders. Und dann auch Frankfurt-München, das ist schon ein Clash. Also wer die beiden Städte ein bisschen kennt, kann das, glaube ich, nachvollziehen. Und ich muss auch sagen, alle Vorurteile, die man über München hat, die stimmen dann auch erstmal und das braucht ein bisschen, bis man die schönen Seiten so richtig kennenlernt und für sich verinnerlicht. Und dann war die Pandemie und bei mir haben sich privat dann in dem Zuge auch ein paar Sachen verändert und dann habe ich für mich reflektiert, okay, was fehlt mir hier denn, um mich mehr zu Hause zu fühlen und mehr angekommen zu fühlen? Und dann war dieses, ich starte jetzt wieder in einer Bar und ich gehe zurück in die Gastro, ein Stück sich wieder zu Hause fühlen. War auch ein Stück Ausbruch aus Rastern, in die ich dann irgendwie hier reingekommen bin. Und das war die beste Entscheidung. Du kriegst einen ganz anderen Zugang zu der Stadt. Und ich glaube auch, dass es in puncto Social Skills eine super wichtige Schule oder auch im Sinne von, ich habe jetzt eigentlich einen Scheißtag, aber natürlich wird von mir erwartet, jetzt irgendwie zu lächeln und hier einen guten Job zu machen im Service. Also ich finde auch immer, wenn sich Leute bei mir bewerben und da steht im Lebenslauf irgendeine Form von Gastroerfahrung, massiver Pluspunkt. Weil ich weiß, die sind teamfähig, die sind stressresistent, die können anpacken.
Ja. Wobei du arbeitest nicht in einem bayerischen Brauhaus oder nee. So, sondern das ist eine ziemlich schicke Cocktailbar. Ich habe mir die auf Insta mal angeguckt. Das ist schon so das Level von fancy, wo ich mir überlegen würde, oh Gott, was ziehe ich an? Traue ich mich da rein? Sieht es nur so aus?
Das sieht nur so aus. Also weil wir, ja, die Drinks, absolut fancy. Wir stehen, sind auch gerade mal wieder dafür nominiert, die beste Bar Deutschlands zu sein. Das passiert alles auf einem sehr hohen Niveau, das stimmt. Aber mein Chef in der Bar sagt immer, wir sind eine Cocktailkneipe. Und das ist auch das total Schöne und auch wieder was, was so ein bisschen sich durch mein Leben und ich glaube auch Beruf zieht, dieses keine Hemmschwellen aufbauen und Zugänge ermöglichen. Also natürlich sind die Preise da eine Hemmschwelle, not gonna lie so. Aber von der Atmosphäre her ist es nicht die Cocktailbar, wo du dir denkst, scheiße, ich wollte aber eigentlich gerade gar keine High Heels tragen, weil Sneaker sind viel bequemer. Come as you are. Also low-key, welcoming und genau das, wie ich auch denke, dass es zu mir gut passt.
Und dann nimm uns doch mal mit. Also Marketing, Eventbranche, vor allem Gastrofokus. Wie landet jemand wie du in einem Talentprogramm vom Bayerischen Rundfunk, das irgendwie das Ziel hat, mehr andere Leute auch rein in den Sender zu kriegen?
Ja, also ich war dann schon beim BR und eben bei Puls. Wir sind das Angebot für eine Zielgruppe so roughly von 15 bis 25, kann man ungefähr sagen. Und natürlich ist es auch schön, wenn auch 34-Jährige dann irgendwie Sachen von uns toll finden. Und es wird auch 21-Jährige geben, die viel lieber Bayern 3 hören, aber so ein bisschen als Orientierung. Das ist so quasi die U30-Zielgruppe, die versuchen wir hauptsächlich zu erreichen.
Ihr habt einen Radiosender und Social-Media-Accounts.
Genau. So, ne? Bei uns ist das Besondere, dass wir ganz, ganz viele Social-Media-Formate haben. Also wir haben Podcasts, wir haben YouTube-Formate, wir produzieren für Funk. Das ist dann eben das, was von ARD und ZDF zusammen Angebote für eine junge Zielgruppe macht. Und das Bekannteste von uns, was den meisten was sagt und die das direkt immer sagen, Puls ist gleich Puls-Reportage. Ja, Pulsreportage sind wir. Das ist ein YouTube-Reportageformat von uns, ausgelegt auf Selbstversuche, aber eben auch noch ganz viele andere Sachen. Ein Sex- und Aufklärungspodcast, ein Musikanalyseformat. Wir starten ein Gaming-Format jetzt neu. Also ganz viele verschiedene Themenbereiche, die dann in sich wieder verschiedene Zielgruppen haben.
Im Namen der Hose, oder?
Ich genau,
muss den Namen von dem Aufklärungspodcast einmal sagen, weil der so cool ist.
Ja,
im Namen der Hose, ja.
Ja, oder auch, ich weiß noch, als wir unseren queeren Podcast Willkommen im Club gestartet haben, da gab es auch ein richtig krasses Presseecho, weil natürlich alle, der Bayerische Rundfunk macht was für die queere Community. Heieiei, fast so aufregend, wie das Augustiner jetzt ein alkoholfreies Bier rausbringt.
Und da warst du im Marketing erstmal,
genau.
Ne? So, genau.
Ich war im Marketing- und Kommunikations- und Event-Team gewesen und habe mich da schon so von mir aus um unsere Azubis gekümmert. Wenn die dann immer zu uns kamen, die haben eine Ausbildung als Veranstaltungskaufleute gemacht. Und da habe ich dann schon angefangen mit, ja, lass doch mal die Onboarding-Unterlagen für die nochmal überarbeiten, lass doch mal so einen Plan machen. Und das kam dann gut an und dann war das so ein bisschen mein Steckenpferd, dass ich da so die Betreuerin für die Azubis bei uns in der Abteilung war. Und wir waren dann schon in einem Change-Prozess drin, also dass wir bei Puls gesagt haben, wir müssen mal ein paar Dinge ein bisschen anders machen. Wir können jetzt nicht einfach nur mehr denken in irgendwie, was ist der Ausspielweg, sondern wir müssen mehr nach Themen überlegen, was brauchen wir, wie bauen wir unsere Teams neu auf. Und im Rahmen dessen ist eine Arbeitsgruppe entstanden, die gesagt hat, ja, und wir müssen hier auch wirklich mal uns vielfältiger im Team aufstellen. Weil wie wollen wir denn Inhalte für alle machen, wenn nur eine kleine studierte, vornehmlich weiße Gruppe hier arbeitet? Wie sollen wir denn da authentisch Themen finden für andere Leute, auf die diese Merkmale eben nicht zu treffen? Und aus dieser Arbeitsgruppe ist das Puls-Talente-Programm entstanden. Ein Trainee-Programm mit dem Anspruch, Puls und dann aber natürlich auch den BR insgesamt diverser aufzustellen von den Leuten, die da arbeiten. Also quasi über eine Diversity of People auch zu einem Diversity of Content zu kommen. Also ich mache meine Teams vielfältiger und damit wird dann auch irgendwann mein Content vielfältiger.
Ihr holt Leute in den Bayerischen Rundfunk, die nicht so fürs klassische Volo sich eignen. Also das ist ja normalerweise der Weg in den Journalismus. Meistens ein Studium, diverse Praktika irgendwie schon. Meistens auch von den Eltern irgendwie gut finanziert, weil man da nicht so viel für kriegt. Und dann macht man Volontariat im Sender und dann ist man drin.
Genau.
Viele Akademikerkinder, Beamtenkinder. Und ihr holt ganz andere Leute, bezahlt die ordentlich, schickt die ein Jahr lang durch verschiedene Stationen im Sender und hofft dann, dass die bleiben.
Genau. Mittlerweile haben wir es sogar 15 Monate erweitert, von 12 auf 15, um eben gerade dieses, das Wasser weniger kälter zu machen. Weil wenn du 12 Monate lang in so einem Trainee-Programm bist, was komplett auf deine Lebensrealität ausgerichtet ist und ganz viele Dinge mit berücksichtigt und dir ganz viel Welpenbonus gibt, sage ich jetzt mal. Und dann endet das nach 12 Monaten mit einem Abschlussprojekt. Dann sagen wir, okay, und jetzt bist du freier Mitarbeiter, freie Mitarbeiterin im BR. Viel Spaß, such dir deine Redaktion. Das hat bis jetzt dann trotzdem auch immer super geklappt. Aber oft war halt das Feedback, dass es dann doch recht hart war für die AbsolventInnen. Und deshalb haben wir es jetzt sogar noch mal um 3 Monate verlängert, um diesen Übergang so ein bisschen smoother zu machen, um zu sagen, okay, wir haben da noch Onboarding-Monate, ihr seid dann auf dem Papier noch Trainees, ihr werdet aber schon ein bisschen eigenständiger, arbeitet ihr dann schon mit. Also wie du schon gesagt hast, die Idee vom Puls-Talente-Programm ist zu sagen, wir öffnen die Türen dieses Hauses für Leute, die für die ein Volo gerade noch zu krass wäre, weil die eben nicht schon über ein journalistisches Praktikum die und die Erfahrungen mitbringen, weil die nicht ein geisteswissenschaftliches Studium abgeschlossen haben und schon x Beiträge für eine Zeitung gemacht haben, sondern das sind AutomobilverkäuferInnen, das sind manchmal auch Leute, die Ingenieurswesen studiert haben, die frisch vom Abi kommen und bis jetzt im Bäcker gejobbt haben. Und die Berührungspunkte mit den Medien sind aber ein Eigeninteresse, eine Eigenmotivation. Die haben dann vielleicht private Projekte schon irgendwie gemacht oder die
Also haben einen TikTok-Kanal oder so. Mit Berührungspunkte meinst du jetzt nicht, dass sie Heavy-BR-Nutzer sind?
Nee, gar nicht. Im Gegenteil. Also sehr viele, die wir da ansprechen, kannten den BR dann auch oft vorher gar nicht. Die kennt dann idealerweise Formate von uns, dann ist aber teilweise gar nicht so dieser Connex damit, ach so, das ist Teil vom Bayerischen Rundfunk, der ist Teil von der ARD, sondern man schaut das halt so. Genau, und wir sprechen diese Leute an, wo einfach klar ist, die könnten jetzt nicht nochmal was abbrechen und was studieren und dann ein Volo machen oder Arbeitserfahrung sammeln und dann ein Volo machen, weil das finanziell nicht möglich ist oder weil da Vorbilder fehlen. Die haben aber trotzdem was zu sagen, die haben ein Thema, die haben eine Motivation, die wollen in die Medienbranche und die wollen das kennenlernen und es war aber eben vom Lebenslauf bis jetzt nicht möglich. Und dann sagen wir, alles Klärchen. Das Bewerbungsverfahren ist auch, dass wir einen Fragebogen haben und da eben genauso Sachen abfragen wie, was willst du denn für eine Geschichte erzählen? Wofür bleibst du lange wach? Wofür stehst du morgens auf? Was ist so deine Lebensrealität? Was fehlt dir in den Medien? Was müssen wir mehr machen? Dann interessiert uns auch, in welchem Kontext bewegst du dich jetzt? Also machst du selbst was oder wem folgst du? So, wofür brennst du einfach? Und dann sagen wir denen, schick uns ein kurzes kreatives Stück. Und ob das ein Video ist oder ein Audio oder dass die ihren TikTok-Kanal so kuratiert haben, dass der irgendwie für uns speziell ist, ist dann eigentlich auch egal.
Hat das schon mal jemand gemacht, einen TikTok-Kanal kuratiert?
Ja, ja.
Wie sah das dann aus?
TikTok-Insta-Kanäle, dass die kuratiert haben, na, dass die sich das so ein bisschen wie ihren Lebenslauf einfach dann in TikTok-Videos darstellen und sich da vorstellen. Also weil wir auch sagen, einen klassischen Lebenslauf brauchen wir ja gar nicht, das sagt ja gar nichts aus, wir wollen wirklich die Personality kennenlernen und sagen, warum willst du in die Medien, warum hast du bis jetzt nicht geklappt? Was ist dein Antrieb hier gerade? Das heißt, am Ende haben wir da eine Gruppe aus jungen, kreativen, motivierten Menschen, denen es bis jetzt aufgrund von einer Familiensituation, von finanziellen Situationen, von fehlenden Vorbildern, von gesundheitlichen Situationen, ganz viele verschiedene Gründe verwehrt war, einen klassischen Weg zu gehen. Das heißt auch, dass wir auch manchmal Personen absagen, die eben sich bewerben und sagen, ja, ich studiere gerade Kommunikationswissenschaften und ich hätte mega Bock auf einen praktischen Einblick. Und dann sagen wir, es freut uns total. Schau mal hier, du kannst eine Hospitanz, das ist ein journalistisches Praktikum machen und dann freuen wir uns da auf deine Bewerbung. Also diese Türen bleiben ja auch nach wie vor offen. Das Talenteprogramm soll eben ganz bewusst die Tür sein, durch die Leute gehen können, für die anderen nicht offen stehen.
Ja, lass uns mal kurz bei diesem Auswahlprogramm oder Auswahlprozess bleiben, weil du sitzt ja dann mit in Bewerbungsgesprächen und ich stelle mir das total schwer vor, einmal rauszufinden, vielleicht hat jemand schon was abgebrochen oder irgendwie ist noch sehr suchend, einzuschätzen, ob das zu euch passt, ob das Chancen hat oder jemand das dann auch wieder abbricht. Und zum anderen seid ihr ja wahrscheinlich zum Beispiel auch an so Sachen wie Migrationsgeschichte, sozialem Hintergrund interessiert. Das sind ja nicht Sachen, die man in Bewerbungsgesprächen einfach so abfragt. Weder will man das, noch darf man das.
Noch darf man das. Hier, AGG und Privatsphäre wird natürlich berücksichtigt. Absolut. Also es ist definitiv kein klassisches Bewerbungsgespräch, wie wir das führen. Und es geht aber ja schon damit los, dass wir eben auch keinen Lebenslauf und kein Motivationsschreiben verlangen, sondern eben sagen, gib uns ein kreatives Stück und beantworte uns ein paar Fragen zu deiner Lebensrealität, deiner Motivation, was dir fehlt. Und da kriegen wir ja schon sehr viel Einblicke in die Lebenswelt von jemandem und kriegen da auch schon einen Eindruck, okay, ist das, ich sage jetzt mal ein bisschen Copy-Paste von dem, was wir auch über Hospitantinnen und über Volos zu uns bekommen, oder ist das wirklich irgendwie ein neuer Aspekt oder was bei uns eben noch nicht genug Repräsentanz erfährt. Und in dem Bewerbungsgespräch dann haben wir zum Beispiel auch so Kniffe, dass wir sagen, okay, erzähl uns doch mal Story und eine ist wahr und eine ist gelogen und dann lass uns mal raten. Und das ist ein Tool, das ist wirklich eye-opening. Also wie Leute, du merkst, wie ist denn ihr Storytelling drauf und auch was erzählen sie dir für Geschichten? Was haben die sich überlegt, was sie mit dir teilen wollen? Dann interessiert uns eben, auf welchen Social-Media-Kanälen bewegen die sich oder bewegen die sich nicht? Wem folgen die? Was sind denen ihre Vorbilder? Und wie gesagt, die Hauptfrage ist eigentlich immer die Motivation. Und wenn die stimmt, dann kann ich auch jemanden zutrauen, dieses Programm durchzuziehen. Und wir weisen eben auch darauf hin, dass wir sagen, das wird hart. Das ist eine Arbeitsumgebung, die du so noch nicht kennst, die in Teilen gar nicht so zu dir passt oder nicht auf dich vorbereitet ist, sage ich jetzt mal, weil also der sechste Jahrgang wird jetzt erst anfangen. Das ist immer noch recht jung, gemessen an öffentlich-rechtlichen Lebenszyklen. Genau, und da gehen wir ehrlich mit den BewerberInnen um und die idealerweise ehrlich mit uns. Und wir hatten jetzt, wie gesagt, der sechste Jahrgang wird jetzt anfangen, in den 5 jetzigen einen Abbruch gehabt bisher. Und ich glaube, das ist dann doch irgendwie ein ganz guter Schnitt. Also irgendwie schaffen wir es, das ganz gut herauszufiltern. Und die dürfen uns erzählen, was sie mit uns teilen wollen. Und natürlich pressen wir da aber auch keine Stories aus jemandem raus, die er nicht mit uns scheren möchte.
Also ich werde nie vergessen, ich hatte mal ein super wichtiges Bewerbungsgespräch, auch bei einem öffentlich-rechtlichen Sender. Das ist jetzt schon über 10 Jahre her, muss man dazu sagen. Und ich hatte total Angst, dass die rausfinden, dass ich queer bin. Und habe das auch nicht gesagt. Mhm. Und lebe bis heute mit der Frage, ob, wenn ich das gesagt hätte, ob das nicht mir einen Diversity-Pluspunkt eingebracht hätte und ich dann genommen worden wäre. Ich bin nicht genommen worden, so, das ist gescheitert. Ne?
Warum hattest du Angst?
Warum hatte ich Angst? Ich glaube, ich war sehr drauf gepolt, dass es irgendwie so feste Kriterien gibt, die die suchen. Und die waren für mich alle fachlich. Also ich muss beweisen, dass ich irgendwie Bundeskanzler aufzählen kann oder irgendwie schon mich mit Radio total gut auskenne. Und habe einfach vergessen, dass die vielleicht auch an Persönlichkeiten interessiert sind. Es wirkte aber auch nicht so, also das Bewerbungsgespräch war sehr, sehr streng und krass und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwas Persönliches von mir da zeigen sollte oder könnte.
Ja, schade. Ja, das ist ja auch oft bei uns, also wie gesagt, man könnte auch sagen, wir machen das ja gar nicht, weil wir Menschenfreunde sind, sondern weil wir halt einfach besseren Content haben wollen. Und das ist ja auch einfach unser Auftrag am Ende als öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Wir bekommen Rundfunkbeitrag, vielen Dank dafür, von allen. Und dann ist es auch unsere Aufgabe, Angebote für alle zu machen. Und das meinte ich vorhin ja auch schon so, wir können nicht Angebote für alle machen, wenn wir, dann müsste ich ja darauf setzen, dass mein ganzes Team aus super krass empathischen Leuten besteht, die mega die Quali darin haben, sich in andere Lebenswelten reinzuversetzen und dann zu wissen, was wäre denn jetzt ein gutes Thema, was gerade queere Personen interessiert? Welche Struggles habe ich denn mit einem Coming Out, um auf dem Beispiel zu bleiben? Oder warum ist denn jetzt aber gerade das super empowernd, dass da ein neuer kurdischer Rapper ist? Wenn ich niemanden in meinem Team habe, der aus dieser Lebensrealität kommt, das ist ja viel mehr Arbeitsaufwand für mich, das dann glaubhaft zu erklären und zu recherchieren und da reinzukommen. Also man könnte jetzt auch einfach ganz Business-BWL-mäßig denken und sagen, ich spare mir halt einen Rechercheaufwand quasi und eine Themenfindung, wenn ich Leute da habe, die sagen, ja, kann ich euch sagen. Also ich diskutiere gerade irgendwie immer in meinem Freundeskreis das und das. Im Prinzip holen wir uns Zielgruppen ins Team.
Wobei das ja auch immer ein schmaler Grat ist, ne? Also erstens wollen nicht zum Beispiel alle Leute mit Migrationsgeschichte nur diese Themen machen, ne? Ich bringe auch nicht automatisch Expertise mit, nur weil ich aus einem bestimmten Background komme. Also,
nee, kannst auch nicht alle vertreten.
Genau, ich denke oft, dass es tatsächlich mehr so mit den Blickwinkeln zu tun hat, wenn Themen diskutiert werden, wenn Schwerpunkte gesetzt werden. Ist es auch dein Eindruck, dass das so das ist, wo Perspektive am meisten bringt?
Also definitiv und am Ende ist es ja auch, also das auch gern sage ich an der Stelle nochmal deutlich, wir kommen sonst in Tokenism rein. Also natürlich kann ich nicht schwarze Personen grundsätzlich auf Mikrathemen setzen und muslimische Personen darauf, wenn wir sagen, was bedeutet eigentlich nochmal Fastenmonat? Also das wäre ja boring und auch irgendwie kein guter Journalismus, weil natürlich kann ich nicht die persönliche Perspektive von einer Person auf eine Personengruppe münzen. Aber es hilft mir eben dabei, bei ganz alltäglichen Themen gewisse Lebensrealitäten nicht zu vergessen. Wenn es darum geht, um eine Kita-Platzsuche, kann mir vielleicht eine Person, die im Rollstuhl sitzt, nochmal eine andere Perspektive auf dieses Thema bringen, obwohl ich eigentlich in dem Moment gerade gar nicht über Disability spreche. Also es ist wirklich, gemischte Teams arbeiten besser zusammen, haben einen besseren 360-Grad-Blick, unabhängig davon, ob das Thema gerade wirklich auch ein Diversity-Thema ist oder nicht. Und wie gesagt, nochmal, wir stellen die Leute ja nicht ein, damit sie dann nur ihre persönliche Geschichte erzählen, sondern wir stellen sie ein, weil sie wissen, dass sie automatisch eine andere Lebensrealität mitbringen und damit einen zusätzlichen Blick, der so ein bisschen weiße Flecken aufheben kann, die ich sonst vielleicht in meiner Redaktionskultur, in meiner Themenfindung, in meinem Redaktionsteam habe.
Ich fand da eigentlich Corona, da konnte man das ganz gut sehen. Also als es so anfing mit den ersten sogenannten Lockdowns, da ging es auf einmal ganz viel um Homeoffice. Und dann hat es so eine Weile gedauert, bis so in den Redaktionen ankam, gefühlt zumindest, welche Jobs alle überhaupt kein Homeoffice machen können und geschlossene Kitas nicht heißt, ich sitze jetzt zu Hause und mein Kind schreit neben mir, während ich versuche, meinen Office-Job zu machen. So.
Ja, wer hat überhaupt ein extra Arbeitszimmer?
Genau, auch sowas, ne?
Welche Family leistet sich die Internetverbindung, die stabil genug ist? Wer kann in die Hausaufgabenbetreuung mit eingehen? Wer teilt sich sein Zimmer noch mit seinen Geschwistern und soll dann irgendwie Homeschooling machen? Ja, definitiv.
Ja. Okay, das heißt, ich glaube, es ist irgendwie klar, das ist ja inzwischen auch vielen Redaktionen klar, warum das wichtig ist. Und trotzdem, jetzt, wenn du beschreibst, wie ihr die Leute findet und auch davon überzeugt, bei euch anzufangen, stelle ich es mir dann doch nochmal eine große Herausforderung vor, diese Kultur, die es ja schon lange gibt, zu matchen mit den Leuten, die dann reinkommen. Und zwar für beide Seiten.
Ja. Ja, not gonna lie. Also natürlich ist das eine Challenge, aber dafür nehmen wir uns dann eben ja auch 12 bis 15 Monate Zeit, um das zu machen und sagen eben nicht, das ist ja einmal jetzt schnell Intensivkurs 3 Monate und danach habt ihr die Grundlagen vom redaktionellen Arbeiten gelernt, sondern dauert eben auch so lange, in Anführungszeichen, um eben genau diese Arbeitskultur miteinander irgendwie gut zu matchen. Es ist ja auch nach wie vor noch das Puls-Talente-Programm, weil es hauptsächlich in unseren Redaktionsumgebungen stattfindet und von uns gehostet wird und wieder so ein bisschen der softere Einstieg sind. Und um den Teilnehmenden dann eben aber auch eine Zukunft im gesamten BR zu ermöglichen und nicht zu sagen, ja, wir bilden die alle nur für uns aus, das wäre ja auch zu kurz gedacht, ist zum Beispiel auch eine von den Redaktionsstationen, die machen, also mindestens eine, immer außerhalb von Puls. Dass wir eben auch sagen, hey, wir arbeiten da mit anderen Redaktionsteams zusammen, sei das jetzt BR24 oder BR Classic oder irgendwie, die sind dann am Set von The Horm ist The Horm mit dabei. Also wie cool ist es? Und dann rufen uns da die KollegInnen und dann sagen, ja, die Views von unseren Insta-Stories gehen jetzt total hoch. Die hatten ja mega die Idees. Also ganz oft hilft es ja auch einfach den anderen Redaktionen, jetzt mal unabhängig von irgendwelchen Diversitätsmerkmalen, dass wir sagen, hey, wir haben hier jemanden aus der Gen Z und die können jetzt mal irgendwie 6-7 Wochen bei euch mitarbeiten und euch da einen Blick drauf geben. Und
Da Horm, muss man auch noch mal kurz sagen, das ist diese bayerische Heimatserie, die es, glaube ich, ewig schon gibt, oder? Gefühlt.
Ja, ewig, ewig. Also schöne, schöne bayerische Welt, so wie man sich's vorstellt. Geil, das Logo ist auch sogar auch ein Lebkuchenherz.
Ach ja, genau, ja.
Dadurch, dass die Talente eben in diesem geschützten Trainee-Rahmen sind, ja auch vertraglich, muss man ja sagen, können die sich ja auch viel eher trauen zu sagen, das Thema hat mich jetzt aber irritiert oder das sehe ich jetzt gar nicht. Die müssen ja nicht Angst haben mit, wenn ich jetzt einen schlechten Eindruck habe, haben die dann Bock, mich wieder zu buchen? Bababa, das ist ja auch ein Vorteil. Also ja auch ein Vorteil, den ja auch Volos bei uns haben, dann irgendwie mit 24 Monaten mit. Du bist ja in einem arbeitsvertraglich gesicherten Rahmen und alle Leute wissen, du kannst dich hier jetzt mal ausprobieren und du kannst jetzt hier mal irgendwie Sachen pitchen und du darfst hier jetzt auch mal ein bisschen anecken. Also idealerweise darfst du das auch später als freie Mitarbeiterin. Aber ich glaube, die Hemmschwelle ist ein bisschen geringer auch für einen selbst, wenn man weiß, naja, ich bin ja safe, ich kann das jetzt mal sagen. Und auch irgendwo, ich bin ja auch hier, um Dinge zu hinterfragen. Der Hauptschlüssel, um das zu matchen, ist Erwartungshaltung. Also, dass wir den Redaktionen beibringen, also eben auch bei uns mit, hey, da kommt jemand, du kannst nicht davon ausgehen, dass die Person die und die Fachbegriffe kennt, weil da liegt eben kein geisteswissenschaftliches Studium zugrunde. Du kannst auch teilweise nicht davon ausgehen, dass die so versiert im Umgang ist mit Outlook wie ihr alle. Das musst du halt jetzt mal selber hinterfragen. Was hast du bis jetzt als selbstverständlich genommen? Was sind vielleicht Dinge, die du nochmal extra beibringen musst? Und unseren Talenten sagen wir halt, hey, das ist hier eine Arbeitskultur, die ist bis jetzt sehr, sehr lange, sehr, sehr oft geprägt worden von sehr ähnlichen Lebensläufen. Es kann sein, dass ihr mal wo aneckt. Es kann sein, dass ihr mal irgendwo sagen müsst, halt stopp, das ist aber jetzt eine richtig weirde Formulierung. Bitte traut euch das zu machen, weil sonst kommen wir beide nicht voran. Also beide Seiten nicht voran. Und klar, solange die im Trainee-Programm sind und vom Haus bezahlt werden, kann ja jede Redaktion sagen, ja, klasse, nehmen wir mal zu uns. Wenn es dann darum geht, nach 12 respektive 15 Monate die dann auch zu übernehmen und regulär zu bezahlen, das dann natürlich nochmal, so, da werden die Karten auf den Tisch gelegt, aber toi, 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 ich kann es nochmal ausrechnen oder ich kann dir nochmal die genaue Zahl im Nachhinein sagen, aber quasi 85% der Absolventinnen sind nach wie vor bei uns. Und eben nicht nur bei Puls, sondern im Haus, im BR und repräsentieren mittlerweile, also sind auch vor der Kamera, sind am Mikrofon, aber eben auch nicht nur, ne? Wieder Stichwort, geht es dann nur darum, die vor die Kamera zu holen und die Redaktion bleibt nachher trotzdem weiß und akademisch, bringt mir dann auch nichts, sondern die sind wirklich in ganz vielen verschiedenen Positionen mittlerweile bei uns und die aus dem ersten und zweiten Jahrgang auch wirklich schon auf, ja, Redaktionsredakteursebene. Und das ist ja total die schöne Erfolgsgeschichte. Aber Veränderung braucht Zeit. Und bis wir da hinkommen, dass sich wirklich eine Führungsriege ändert, ja, da muss das Programm noch ein paar Jahre laufen.
Ich finde es interessant, dass du das mit Outlook jetzt mal als Beispiel rausgenommen hast, weil das ist ja, also warum wir Perspektiven auch von nicht-akademischen Menschen brauchen, ist, glaube ich, klar geworden. Aber ich arbeite im Journalismus natürlich auch mit Informationen, Fakten, Studien. Ich muss Rechtschreibung, Sprache gut beherrschen, Fremdwörter. Das heißt, es gibt ja auch gute Argumente dafür zu sagen, das, was ich in einem Studium lerne, das ist schon auch praktisch hinterher. Und vielleicht fehlt mir da auch was, wenn ich das nicht mitbringe.
Ja, bestimmt. Aber es heißt ja nicht, dass man sich das nicht anders drauf schaffen kann. Also, und es heißt ja auch nicht, dass wir sagen, machst Talenteprogramm und dann kannst du irgendwann mal Intendantin werden. Das Talenteprogramm qualifiziert dich dann aber eben, um hier mitzuarbeiten und um dann vielleicht auch irgendwann nochmal ein Volo draufzusetzen und es weiter zu vertiefen. Also wir sind der erste Step, wir machen die Tür auf, aber natürlich ist es damit nicht vorbei. Und auch wenn man dann so Diskussionen hatte, dass sich jetzt zum Beispiel Leute, die eben privilegiert genug waren oder es sich erarbeitet haben, wie auch immer, ein Studium zu machen, eine Hospitanz zu machen, ein Volontariat zu machen und dass die dann vielleicht auch mal da sitzen und sagen, ach so, Moment, und die schicken jetzt irgendwie einen TikTok und beantworten einen Fragebogen und haben dann nach 12 Monaten den gleichen Tagessatz wie ich, verstehe ich auch. Den KollegInnen habe ich dann immer gesagt, ja, aber wenn du dich jetzt halt auf die nächste Redaktionsstelle bewirbst etc., wirst du trotzdem immer noch die Nase vorhaben und wirst du trotzdem immer noch den Erfolg haben. Es geht ja darum, das wirklich langfristig zu verankern, dass die eben nicht zu uns kommen und hier dann irgendwie noch ein Jahr mitarbeiten und irgendwie lustige InputgeberInnen sind, sondern dass die eben wirklich feste Teile dieses Redaktionsteams werden mit einer Zukunft. Und das nicht mal eben Ausflug in die Medienbranche war, sondern wirklich den ihr Berufsweg sein kann. Und natürlich hast du dann nach wie vor mit einem Studium, mit einem Volontariat im Rücken, bist du die fachlich qualifiziertere Person. Aber die anderen haben jetzt eben auch die Möglichkeit, dahin zu kommen. Und das gab es eben vorher nicht.
Ja, und also jetzt widerspreche ich mir mal selber. Manchmal denke ich auch, Journalismus ist natürlich auch nicht immer so das Hexenwerk, wie manche Leute tun. Klar muss man den Pressekodex und Presserecht und so kennen. Aber gerade wenn es darum geht, Leuten erstmal zuzuhören, Geschichten zu erzählen und die dann auch Zielgruppen sprachadäquat dann habe ich vielleicht manchmal auch Vorteile, wenn ich irgendwie einfach näher an der Zielgruppe bin und dafür die Fachwörter gar nicht kenne, die jemand anders sich mühsam rausredigieren muss, ne?
Voll. Und es ist ja am Ende auch immer die Frage, und das habe ich auch irgendwie sonst bei anderen Recruiting-Sachen jetzt gar nicht fürs Talenteprogramm, sondern auch für andere Positionen, wenn es darum geht. Also wir sind ja auch insgesamt im Haus niederschwelliger geworden. Also das Studium ist eben keine Voraussetzung mehr fürs Volontariat zum Beispiel. Oder wir haben den Anspruch auch in Recruiting-Prozessen insgesamt mehr darauf zu achten mit, was ist denn wirklich nötig an Abschlüssen und an Berufserfahrung und was sind Skills, die sich Leute vielleicht über einen anderen Weg erworben haben. Weil wenn du es runterbrichst, wie wirst du denn eine gute Journalistin, guter Journalist, wie wirst du denn eine gute redaktionelle Mitarbeiterin, indem du neugierig bist, indem du Fragen stellst und indem du genau bist. Und um neugierig und genau zu sein, brauchst du kein Studium.
Ja.
So, Leute, die jetzt Kommunikationswissenschaften studiert haben und das hören, sind so,
Why?
Also, aber es ist ja, ich glaube, das wichtigste Message ist auch immer, es wird ja niemanden Platz weggenommen. Wir machen hier einfach nur die Türen weiter auf und wir schauen einfach mal mehr über den Tellerrand und wir gucken einfach mal, was sind denn noch Soft Skills, Hard Skills, die ich gebrauchen kann in meinem Redaktionsalltag und Perspektiven, die ich gebrauchen kann in meinem Redaktionsalltag. Und es geht einfach darum, voneinander zu lernen und gemeinsam bessere Inhalte zu machen und gemeinsam eine bessere Unternehmenskultur zu etablieren. Und das ist doch was Schönes und was Gutes, dass es eben wir so ein bisschen diesen random Faktor, in welches Elternhaus wurdest du geboren, versuchen aufzulösen.
Lass uns mal noch drüber reden, was passiert, wenn die Menschen, die kommen, in die Redaktionskultur so reinwachsen. Mhm. Weil ihr wollt Anpassung, damit man irgendwie da dann gut mitarbeiten könnt, aber ihr wollt auch nicht zu viel Anpassung, weil ihr wollt ja irgendwie auch eine neue Farbe in euer Programm bringen. Und du hast in einem anderen Interview mal gesagt, es ist wichtig, da den Sweet Spot zu treffen dazwischen. Wie geht das?
Naja, Menschen müssen so miteinander kommunizieren, dass sie sich verstehen. Und mit Sweet Spot meine ich, dass wir teilweise als gestandene BR-KollegInnen und MitarbeiterInnen lernen müssen, dass es eben auch andere Mittel und Wege gibt, Informationen zu vermitteln. Und unsere Trainees müssen das eben auch lernen. Und da muss man sich irgendwo in der Mitte treffen. Also es funktioniert nicht, wenn nur eine Seite einen Schritt auf die andere zumacht. Und genau so stoßen wir dann auch die Veränderungen an. Also die einen dürfen sich nicht komplett assimilieren und die anderen dürfen nicht komplett erwarten, ja, aber die müssen das hier jetzt ja und das haben wir schon immer so gemacht. Und dann ist auch ganz viel Trial and Error und manchmal geht auch was schief und dann gibt es da mal Reibereien. Und dafür ist ja dann aber, solange sie noch in dem Programm sind, wir ja auch dafür da mit MentorInnen, mit Coaches und wir eben als Leitung, die dann sagen, alles klar. Ich verstehe komplett, dass dich das aufgeregt hat und du dann die Nachricht so und so formuliert hast oder in dem Call dann ein bisschen lauter geworden bist. Jetzt schauen wir uns mal an, wie ist das denn vielleicht bei der anderen Person angekommen? Welche Konsequenzen hat denn dieses Verhalten? Oder andersrum auf Redaktionsseite dann sagen, und warum glaubt ihr denn, dass da jetzt so emotional reagiert wurde? Könnte es vielleicht sein, dass? Also ja, Blickwinkel auf beiden Seiten einfach öffnen.
Du hast ja auch ein bisschen den größeren Blick, weil du nicht nur stellvertretende Leiterin im BR Diversity Board bist, sondern auch im ARD Diversity Board sitzt. Also da, wo alle Beauftragten, die sich mit diesen Themen beschäftigen, von allen ARD-Anstalten mit drin sitzen. Und ich glaube, Deutsche Welle auch, ne? Diese sind auch mit drin.
Ja, Deutsche Welle und Kika auch.
Genau.
Zum Glück.
Einerseits merkt man irgendwie, dieses Schlagwort taucht öfter auf, da tut sich also was. Andererseits gibt es ja auch regelmäßig zum Beispiel von den neuen deutschen MedienmacherInnen oder von ProQuote, die sich für mehr Vielfalt bei der einsetzen, die Organisation, immer wieder so das Feedback, boah, es geht so langsam. Ist da sowas wie das, was ihr macht, nicht irgendwie ein Tropfen auf einen heißen Stein? Frustrierend, mühselig, kleinteilige Arbeit?
Also das Problem ist irgendwie, dass es so ein paar Gesellschaftsgruppen gibt, die so eine Fatigue haben, was das Schlagwort Diversity angeht. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist so, wie dass jetzt manche Firmen nicht mehr sagen, Produkt ist vegan, sondern plant-based, weil vegan nicht mehr gut getestet hat im Marketing. Vielleicht müssen wir uns sowas auch überlegen für Diversity. Dass man irgendwie so guckt, dass die Leute da nicht direkt sagen, kein Bock. Wenn ich jetzt allein mal meinen Kosmos mir hier anschaue, wie sahen die Nachbartische aus, wenn ich in die BR-Kantine gegangen bin vor 7 Jahren und wie sieht es jetzt aus? Also einfach, was wir so Stichwort, wer hat hier noch dunkle Haare, wer hat hier noch tendenziellen Elternteil, wer ist hier noch offen queer, wer hat noch Tattoos, das ist schon mal viel besser geworden in den letzten 7 Jahren. Reicht es? Nee, natürlich noch nicht. Ist eine Awareness in Recruiting-Prozessen insgesamt in der ARD und auch irgendwie, wen stelle ich vor eine Kamera und an Mikrofon, um eine Repräsentanz zu schaffen, ist das besser geworden? Auch safe. Reicht es? Nee. Passieren trotzdem immer mal wieder Fehler? Definitiv. Es bringt aber ja nichts zu sagen, oh, das haben wir jetzt aber echt noch viel Arbeit vor uns und das sind hier nur Baby-Steps, ich lasse es mal. Weil ich arbeite eher mit Menschen und ich habe meine Ex-Talente, die zu mir kommen und sagen, Alter, ohne dich wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin. Und dank diesem Programm habe ich jetzt das und das gemacht. Und wir haben Leute in Bewerbungsprozessen, selbst wenn die abgelehnt werden hinterher, die sagen, hey, cool, dass ich überhaupt so weit gekommen bin. Und das ist, ich glaube, auch von allen KollegInnen im Board, aber definitiv mein größter Motivationsfaktor, dieser Tropfen auf dem heißen Stein, dieser Tropfen ist eine Person, für die sich gerade die komplette Berufswelt und Berufsperspektive und Zukunft ändert. Das sind Personen, die sich vorher mit ihren Geschwistern ein Zimmer teilen mussten und in der Schule gelogen haben, wenn es hieß, wo ging es in Urlaub, und die jetzt ihren Eltern ein Handy kaufen können. Und das sind Lebensrealitäten, die wir verändern durch dieses Programm. Und selbst wenn das nur 4 im Jahr sind, das reicht mir doch als Motivation, weiterzumachen.
Ja, jetzt ist natürlich der BR kein Charity-Programm, hast du es eben schon mal selber gesagt. Du hast jetzt die Kantine beschrieben und das Programm. Glaubst du, so Mediennutzende des BR sehen das schon, was ihr macht und wo?
Ja, definitiv. Also ich glaube, dass das auch UserInnen, ZuschauerInnen, ZuhörerInnen mittlerweile mitbekommen. Durch neue Angebote, die wir machen, durch neue Themen, die wir setzen und natürlich auch durch Leute, die am Ende die Themen präsentieren und damit ja wieder Vorbilder sind und eine Repräsentanz schaffen. Und das merkt man in, also hauptsächlich die KollegInnen von uns, die alle Community Management machen, sind dann natürlich die erste Anlaufstelle, die sagen, yo, es fällt auf und wir gehen sensibler mit gewissen Themen um und schaffen Vorbilder. Und das wird geschätzt, von manchen Gesellschaftsgruppen auch kritisiert und abgelehnt, aber von ganz vielen eben auch geschätzt und gewertschätzt. Also ich sage ja, man merkt es und es kommt an. Du wirst immer Leute treffen, die das halt noch nicht mitbekommen haben. Und dann ist es halt eine Aufgabe, die auch zu erreichen. Und das Schöne ist aber jetzt, dass wir durch eben andere Recruiting-Modelle, nicht nur im Rahmen vom Talente-Programm, sondern auch für alle anderen Jobs, Fakten haben und schaffen können und sagen können, wir arbeiten daran und wir machen Dinge besser und wir machen Dinge anders und wir verlieren trotzdem eine Mehrheitsgesellschaft natürlich nicht aus den Augen und schauen einfach am Ende, dass ja, wir das so abbilden und widerspiegeln, wie es auch einfach unsere Aufgabe ist.
Wir sind ja ein konstruktiver Podcast. Mhm. Wir sind uns auch einig, dass es erstmal Aufgabe natürlich der ARD und der Sender ist, da irgendwie dran zu schrauben. Aber trotzdem zum Schluss noch die Frage, die jetzt zuhören, kann man als Mediennutzende irgendwas tun, um Diversität zu stärken oder geht das gar nicht?
Also wir merken ja oft, wenn Leute was scheiße finden, kommentieren sie direkt und wenn sie was gut finden, erstmal nicht. Das heißt, lasst uns doch gerne auch wissen, wenn wir Dinge gut machen. Lasst auch eure Themenvorschläge da. Das kommt tatsächlich an. Also wenn ihr auch sagt, hey, ich würde mich mal freuen, wenn ihr mal einen Fokus da und darauf legt und das vermisse ich bis jetzt, macht einen Mund auf, respektive haut in die Tastaturen und sagt, was ihr gern sehen möchtet und was ihr braucht und sagt, was gut läuft und natürlich auch nach wie vor, was schlecht läuft. Aber tendenziell sind eben die nicht konstruktiven Kritiken leider immer die lautesten und dann gehen ganz andere wertvolle Impulse manchmal unter. Also von daher, das wäre mein Appell, lasst es uns nutzen, dass wir in einem Zeitalter leben, wo es einen Rückkanal gibt und eben nicht einfach nur gesendet wird und dann kommt nichts mehr an oder nutzt das auf jeden Fall. Slidet in die DMs von den ARD-Medienangeboten. Nimmt mit dran teil, wenn irgendwie wir Themenabstimmungen machen etc. Und wenn ihr Bock habt, empowert doch gern auch RepräsentantInnen aus marginalisierten Gesellschaftsgruppen, die sich in die Öffentlichkeit stellen und bildet ein Gegengewicht zu den doch leider sehr oft sexistischen und rassistischen Kommentaren, die man dann eben ausgesetzt ist, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Lasst ein paar Herzen da.
Jetzt wollte ich dir gerade noch die Gelegenheit für letzte Worte geben, für irgendwas, was dir noch auf dem Herzen brennt. Es klingt so, als hättest du dir das gerade schon von der Seele geredet.
Also ich glaube, was mir noch auf der Seele brennt, ist, der Großteil von den Leuten, die bei uns am Talentprogramm teilgenommen haben, der Großteil von KollegInnen aus marginalisierten Gesellschaftsgruppen, die über andere Wege zu uns gekommen sind, berichten immer wieder davon, dass es Personen in ihrem Umfeld gab, die den Mut gemacht haben, sich zu bewerben und diesen Schritt zu gehen. Und dann wäre das mein Appell. Schaut euch um in eurem Freundes- und Familienkreis oder auf wen ihr guckt, auf wen ihr Einfluss habt und macht den Leuten Mut. Und wenn ihr findet, dass jemand was gut macht und dass jemand Potenzial für was hat, dann sagt das den Leuten. Man unterschätzt sich viel zu oft, man macht sich viel zu oft klein, gerade eben wenn du ja, aus einer Gesellschaftsgruppe kommst, die mit rassistischen, sexistischen, ableistischen Sachen konfrontiert wurde ihr Leben lang. Empowert die Leute, versucht diese Stimmen in Kommentarspalten und die dann teilweise auch in den Kopf übergehen, kleiner zu machen, seid lauter als die KritikerInnen und helft denen einfach dabei, sich selbst mehr zuzutrauen.
Ich danke dir sehr, dass du dir Zeit für uns genommen hast, Laura.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Über eine Stelle in diesem Gespräch habe ich noch länger nachgedacht, und zwar, dass das, was Laura macht, die Leben von Menschen ganz konkret verändert. Es geht ja bei Diversity eben nicht nur darum, dass Medienhäuser mehr Perspektiven abbilden, sondern auch darum, ein gutes Arbeitsklima für alle zu schaffen. Das war Nice und Nötig, der Podcast für gute Ideen von Übermedien. Wenn ihr Feedback oder Hinweise für mich habt, dann freue ich mich sehr, wenn ihr mir schreibt an annika@übermedien.de oder auch per DM im Übermedienkanal auf Insta. Wir bei Übermedien, das sind die, die genauer hinschauen. Wir decken Fehler in Berichten auf, wir erklären die Hintergründe und wir zeigen, was daran für euch wichtig ist. Wenn ihr also Lust auf guten Journalismus habt, aber Medien nicht einfach alles glauben wollt, dann abonniert am besten unseren kostenlosen Newsletter. Der liefert euch einmal in der Woche Antworten auf eure Fragen. Mehr Infos gibt's auf übermedien.de. Redakteurin dieser Folge war Lisa Kräher und die Musik kommt von Alexander Graf. Ich bin Annika Schneider und es war toll, dass ihr dabei wart. Ciao!